Liebe Marcella, lieber Oliver, liebe Verwandte, Familie, Freunde der beiden und liebe anwesende Gemeinde, manch einen mag das erstaunen. Ihr habt euch für heute eine Bibelstelle, einen Trauspruch ausgesucht, die man meist bei einer ganz anderen Lebensstation hört und bedenkt. Mich freut eure Auswahl. Räumt ihr damit doch bei einem ganz wichtigen Bibelvers, bei mehreren Bibelversen in der Bibel, mit einem Klischee auf. Ich lese uns Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Besonders dir, liebe Marcella, war dieser Psalm ganz, ganz wichtig bei unserem Trauvorbereitungsgespräch zu dritt. Deine Biografie hat dich in fröhlichen, aber eben auch in bedrückenden Zeiten daran erinnert und dir ein Stück weit auch gelehrt, wie wichtig diese Erfahrung ist, dass Gott immer treu und zuverlässig an deiner, eurer Seite war und ist. Das Bild vom Hirten für Gott und seinen Schafen findet sich in der Bibel öfter. Schon früher im Alten Testament wird Gott als Hirte Israels bezeichnet. Und nicht von ungefähr greift Jesus das dann folgerichtig auf und bezeichnet sich selbst als den guten Hirten, der sein Leben sogar für seine Schafe lässt und auch dem verlorenen Schaf noch hinterhergeht. Und seine Jünger, also die Menschen, die ihm nachfolgen, ob uns das gefällt oder nicht, werden mit den Schafen verglichen, die der Stimme ihres Hirten folgen oder eben auch nicht. Der Psalm 23, den ihr beide euch als Trauspruch, langer Trauspruch, nennen wir es lieber Trautext, ausgesucht habt, ist dabei wohl die berühmteste und bekannteste Stelle der ganzen Bibel, wo Gott als der Hirte und wir eben als seine Schafe bezeichnet werden. Lasst uns auch, und gerade weil diese Bibelstelle wahrscheinlich den allermeisten so sehr bekannt ist, uns mal die Mühe machen, ihn nacheinander sozusagen durchzubuchstabieren, um zu entdecken, was das denn bedeutet, dass Gott unser und in diesem Fall besonders euer guter Hirte ist und wir seine Schafe. Da ich selbst nun keinerlei Erfahrung mit echten Hirten und wirklichen Schafen habe, habe ich mir mal professionelles Wissen eingekauft. Und zwar bei einem Hirten, der ursprünglich aus dem Baskenland stammt. Er heißt Alfonso und lebt jetzt in den USA. Und der hat vor einigen Jahren mal in einer großen theologischen Fachzeitschrift als Profi-Hirte Psalm 23 ausgelegt. Hochspannend. Und ich lehne mich jetzt so ein bisschen an seine Aussagen an, soweit es sich um diese Schaf- und Hirten-Aussagen betrifft, weil ich das genial finde und manches einem nochmal neu aufploppt, wo man so bei Luthers Psalm so drüber hinweg spricht. Der Psalm beginnt mit den wohlbekannten Worten: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Alfonso schreibt, Schafe sind auf Leitung angewiesen. Instinktiv, Zitat, wissen sie, dass ihr Hirte sie dahin bringen wird, wo sie eine Weide finden. Sie machen sich überhaupt keine Gedanken, geschweige denn Sorgen darüber, was sie am nächsten Tag zu fressen bekommen werden. Instinktiv folgen sie ihrem Hirten. Wir denken dabei sicherlich auch an Jesu Worte, dass wir uns nicht um unser tägliches Auskommen zu sorgen brauchen. Jene anderen berühmten Worte aus dem Neuen Testament von Jesus, wenn er uns vergleicht mit den Lilien auf dem Felde und den Vögeln unter dem Himmel und Gott versorgt sie doch. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Sicherlich, Planung ist nie verkehrt. Selber seinen Grips anzustrengen und von seinem Verstand Gebrauch zu machen, da wir nicht nur instinktgesteuert sind, auch nicht. Aber Jesus und eben auch der Psalmbeter erinnern uns daran, dass wir letztlich nicht nur unser tägliches Brot, sondern alles, was wir zu unserem täglichen Leben brauchen, aus Gottes Hand nehmen. Diese Lektion, hoffe ich, werdet ihr immer in angenehmer Weise erleben und wenn mal in unangenehmer, dann erst recht, Gott als den Geber der guten Gaben zu identifizieren. Die Worte "mir wird nichts mangeln" sind eigentlich nichts anderes als Ausdruck dieser Erkenntnis, man könnte sagen, dieses ersten Glaubensartikels für euch selbst in eurer Ehe. Mir wird nichts mangeln. Warum? Weil der Herr mein Hirte ist. Haltet daran fest, euer Leben lang. Weiter heißt es im Psalm, er weidet mich auf grüner Aue. Und jetzt geht's los. Jetzt bin ich Alfonso richtig dankbar, dass er mir die Augen öffnet und vielleicht auch euch. Das steht hier im Hebräischen gar nicht. Hier steht wörtlich, er lässt mich auf grüner Aue liegen und ruhen. Von Alfonso erfahren wir, dass Schafe zwischen 4 Uhr und 10 Uhr morgens oder vormittags weiden. Wie funktioniert das? Der Hirte führt sie zunächst in ein raueres Gelände, wo sie fressen, und dann zu einem Platz, einer grünen Aue, wo sie sich hinlegen können, damit sie wieder käuen können. Dafür ist die Au eigentlich da. Damit wir von den Strapazen unseres Lebens zur Ruhe kommen und der Hirte weiß, wo das ist. Er nimmt uns nicht die Strapazen weg, sie gehören zu unserem Leben. Aber er führt uns zu dem einen wie zu dem anderen und sehr wohl geplant. Darum auch der nächste Satz, er führet mich auf rechter Straße. Auch das so, Alfonso, ist eigentlich nicht ganz richtig. Es geht hier nicht um eine Straße, um einen Weg in Psalm 23, sondern um einen richtigen Platz, den der Hirte für uns aussucht, wo wir weiden können. Und er sagt, das Interessante ist, jedes Schaf lässt sich dann dort nieder, so nach 10, und bleibt dann da auch. Jedes Schaf hat seinen Platz vom Hirten zugewiesen bekommen und legt sich da vertrauensvoll hin, egal was um ihn herum sonst geschehen mag. Weiter heißt es, er führet mich zum frischen Wasser. Auch diese Übersetzung muss erläutert werden, weil hier steht im Hebräischen, verschiedene Vokabeln für Wasser sind möglich, Wasser der Ruhe. Da haben wir wieder diesen Ruhegedanken. Alfonso weiß als Profihirte, Schafe werden niemals aus einer frischen Quelle, die sprudelt, oder aus einem Wasserfall oder aus einem bewegten Wasser trinken. Machen die nicht. Die verdursten eher, als daran zu gehen. Sie brauchen ruhiges Wasser. Wasser, dem sie vertrauen können. Das keine Hektik in ihr Leben bringt. Und davon trinken sie dann. Der gute Hirte wird seine Schafe also dahin führen, wo das Wasser einigermaßen ruhig ist. Wenn wir an Jesus denken, dann wissen wir, was im übertragenen Sinne mit diesem Wasser des Lebens gemeint ist. Letztlich ist es das Evangelium, sein Wort, seine Gnade, das Geschenk seines Glaubens und dann das Wasser des Lebens umsonst. Die Schafe haben sich's nicht verdient und ihr beide auch nicht, ich auch nicht. Als gute Schafe aber, sollten wir nicht schnell dieses Wasser an uns vorüberfließen lassen? Wir sollen uns nicht mit einem oberflächlichen geistlichen Genuss zufrieden geben. Der gute Hirte führt uns zu ruhigem Wasser. Wir tun gut daran, uns entsprechend Zeit zu nehmen für Gottes Wort. Immer wieder. Persönlich, in der Ehe und gemeinsam mit den anderen Schafen in der Gemeinde. Der Herde Gottes. Weiter heißt es, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Da ist dieser Platz, den die Schafe eigentlich, wenn sie nicht aufgescheucht werden durch Wölfe oder durch Krach, nicht mehr verlassen, damit sie in Ruhe, ja sagen wir es so lebenstauglich, verdauen können. Manches im Leben muss verdaut werden und nicht hektisch überspielt. Und in der Ehe ist das von ganz besonderer Bedeutung. und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Ja, so ein Vers kann man auf der Beerdigung gut gebrauchen. Hier hätte ich ihn am liebsten ausgelassen und wäre dabei so dumm. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Alfonso identifiziert dieses Tal ganz konkret in Palästina, und zwar in einer Wadi-Schlucht im Negev, das ist im Süden von Jerusalem und Bethlehem. Dieses Tal zeichnet sich dadurch aus, dass man da durch muss mit seinen Herden, weil das Land viel zu karg und zu gebirgig ist, um an irgendeiner anderen Stelle zu fruchtbareren Gegenden zu kommen. Man muss durch diese Schlucht, die zum Teil an der engsten Stelle nur 2,5 Meter breit ist, dafür aber steile Felswände bis zu 25 Meter hoch und zu allem Überfluss durch diese Regenwässer des Wadis auch unterhöhlt sind. Das heißt, Schafe können da richtig reinstürzen, sich alles Mögliche brechen oder auch sich nicht mehr selber aufheben. Da, sagt Alfonso, das ist das Tal des Todesschattens, den der Psalmist wohl gemeint haben muss. Dein Stecken und Stab trösten mich. Im Bild gesprochen, jetzt ist der Hirte gefragt, mit seinem Krummstab, mit diesem Bogen oben, fasst er dann das Schaf im Loch, entweder unter der Brust oder unter den Haxen, und versucht es wieder rauszuziehen. Und wenn ihm diese Hammel, meistens sind es Männer, ich weiß nicht, ob das bei Menschen auch so ist, aus dem Ruder laufen, dann nimmt er auch schon mal den Bogen und zieht uns an den Hammelbeinen wieder zurück, damit wir wieder auf Kurs geraten. Hier ist der Hirte ganz wichtig, wenn wir uns in den Löchern unseres Lebens verstolpern. Der Hirte ist nötig und Schafe brauchen Vertrauen, denn Stürzen ist trotz Hirten möglich. Gleichzeitig dient der Hirtenstab als Waffe gegen wilde Tiere. Ich habe das Bild jetzt nicht mitgebracht, aber in dieser Zeitschrift steht oben auf einem dieser Felsen mit Blick auf diese Schlucht ein Puma, ein Berglöwe. Er ist anstelle der europäischen Wölfe der Hauptgegner von Schafherden, der nur darauf wartet, dass der Hirte unaufmerksam wird oder die Schafe auch mal eigene Wege gehen. Wir brauchen den Hirten, der den Überblick behält, damit wir nicht in Panik, in so eine Stampede geraten und dann das Leben aus dem Griff bekommen. Schließlich heißt es, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Da dachte ich zunächst, hier ist doch das Bild vom Hirten und von den Schafen nun gänzlich gesprengt. Irrtum. Alfonso wieder, jeder gute Hirte in Palästina hat immer 2 Tonkrüge dabei. Einen mit Öl und einen mit kühlem Wasser. Warum? Das Öl ist dazu da, um verletzte Schafe zu behandeln. Das kann man in der Wüste durch sonst nichts als durch dieses haltbare, gute, fettige Olivenöl. Und Wasser hat er immer dabei, weil eben nicht immer ein ruhiges, kühles Wasser bei der Hand ist, weder in Israel noch in unserem Leben. Und durch diese glasierten Tonkrüge, die das in Palästina sind, hat man den Effekt, dass es sogar noch gekühlt ist. Grandios. Auch an diesem Vers merken wir wieder ein weiteres Mal die liebevolle, barmherzige und überreichliche Zuwendung des guten Hirten. Was aber, wenn ich Gott nicht so erfahre? Wenn ich stattdessen Krankheit, Schmerzen, Angst, Trauer erlebe. Und wenn ich an die vielen Menschen denke, die noch weniger von Gottes Güte erfahren, ihr hattet ja auch eure Gründe, Psalm 23 für heute auszusuchen. Keiner von uns kann damit rechnen, dass er in ewiger Gesundheit und alle Zeit gut versorgt leben wird. Und doch heißt es gerade deshalb am Ende dieses Psalms 23, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ewige Leben hat der gute Hirte den Schafen ein für alle Mal erworben. Auch das sei heute nicht verschwiegen, denn ihr habt eure Hochzeit in unmittelbarer Nähe von Karfreitag und Ostern gelegt. Ja, der Hirte hat sein Leben gegeben für seine Schafe und wir alle profitieren davon und ihr heute ganz besonders. Ja, Krankheit, Angst, Trauer und Tod müssen kommen und werden kommen. Das hat Jesus uns klar angekündigt. Und doch weiß jetzt jedes gute Schaf, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Apostel Paulus im Römerbrief. Ja, auch das, was uns schlecht vorkommt und was auch im Moment schlecht bei uns ankommt, dient uns letztlich zum Besten und gehört deshalb zur Barmherzigkeit unseres guten Hirten dazu. Er sorgt auch und gerade in den dunklen Stunden des Lebens dafür, dass unsere Seele nicht Schaden leidet, sondern an diesen Weideplätzen, wo wir dann unseren Platz gefunden haben als Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Großmutter, Großvater und was auch immer, auch unseren Platz annehmen, den Gott uns zugewiesen hat und von ihm letztlich Streicheleinheiten bekommen. Das verspricht er uns. Und wie reagieren gute Schafe auf dieses Angebot des guten Hirten? Ich denke, wie Paulus es ebenfalls im Römerbrief geboten hält, wir haben es vorhin gehört, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Da haben wir das Kreuzsymbol. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob. Ich wünsche euch, Marcella, Oliver, von ganzem Herzen, dass ihr diesem guten Hirten auf jeder Wegstrecke eures Lebens, auf jeder Wegstrecke, auf den fruchtbaren Auen und in dieser Schlucht erlebt. Dass er bei euch ist, das stimmt gewiss. Aber mag er sich dann auch immer so offenbaren, dass ihr ihn auch spüren könnt.